Ja, wir haben es schon gehört. Heute ist unser Thema Zweifeln. Im Zweifel? Nie? Fragezeichen. Ich habe bewusst ein Bild ausgesucht, wo jemand vor einer Weggabelung steht und zweifelt. Rechts oder links? Welche Seite ist die richtige? Wo komme ich hin, wenn ich die eine oder die andere Möglichkeit wähle? Zweifel. Im Wort Zweifel steckt schon die Zwei drin. Zwei. Ich kann nur zweifeln, wenn es zwei Möglichkeiten gibt. Wenn ich entscheiden darf oder kann zwischen mindestens zwei Möglichkeiten. Ja oder nein, hier oder dort. Und es ist eine unschöne Situation für jemanden, der in so einer Situation drinne steht. Zweifel hat was mit Ungewissheit zu tun, mit Skepsis, mit Bedenken, mit bohrendem und lähmendem manchmal auch. Zweifel hat eigentlich niemand so richtig gerne. Zurzeit sind wir sehr oft im Zweifel, weil dieses Coronavirus noch mit so vielen Fragezeichen versehen ist. Keiner weiß so richtig damit umzugehen. Keiner weiß, haben wir Antikörper? Wie lange haben wir Antikörper? Wie sind die Symptome? Fahren wir in irgendein Urlaubsland, was wir uns ausgesucht haben? Oder heißt es hinterher, so wie es jetzt vielen Engländern geht, hoppla, die Waldfee, auch wenn ihr in Holland wart, ihr müsst jetzt in Quarantäne, 14 Tage. Zweifel. Was tue ich? Zweifeln ist ein Schwanken, ein Hin- und Hergerissensein. Und als ich so zum Glauben kam, als Teenager, war Zweifel total verpönt. Da hieß es immer, wer zweifelt, der glaubt nicht. Ein Glaubender hat nicht zu zweifeln. Wir haben es gerade vorhin von der Karin Kaiser gehört. Wer glaubt, der kommt ins Zweifeln und ans Zweifeln. Am Handeln Gottes, an dem, wie wir ihn erleben. Spüre ich seine Nähe oder rede ich in den luftleeren Raum rein? Merke ich überhaupt was von ihm? Zweifel gehören zu unserem Glauben dazu. Ein vom Zweifel geplagter Mensch, der wirkt unsicher. Ich habe ganz doll gesucht nach diesem Autobahnschild, was es vor ein paar Jahren gibt. Überholen im Zweifel nie. Das gab es vor ein paar Jahren. Jetzt steht an der Autobahn meistens tipp, tipp, tot. Da sieht man so ein Handy oder ein Smartphone, wo man dann halt gesagt kriegt, also Leute, lasst die Finger vom Handy, wenn ihr am Fahren seid. Und das gab eine Zeit, das ist ein uralt Schild, also es war das Einzige, was wir noch gefunden haben. Ich glaube, das ist aus den 50ern. Leute, die sich auskennen, können das auch anhand von dem Motorrad oder von den dargestellten Autos sehen, dass es was Älteres ist. Aber überholen im Zweifel nie. Das Problem ist, dass man das dann manchmal nur einmal tut und sich selber und andere in große Gefahr bringt. Überholen im Zweifel nie. Ich habe hier mal so ein paar Worte rausgesucht. Es gibt viele Zitate zum Zweifeln. Und daran merkt man schon, wie aktuell dieses Thema ist. Erst zweifeln, dann untersuchen, dann entdecken. Ohne den Zweifel, das kommt von Thomas Buckle aus der Geschichte der Zivilisation, schon im 7. Jahrhundert. Ohne den Zweifel daran, dass es hinterm Horizont weitergeht, hätte sich Christoph Kolumbus nicht auf den Weg nach der Seestraße nach Indien gemacht. Kam dann ja nach Amerika. Ein Galileo Galilei hätte das damalige Weltbild nicht ins Schwanken gebracht, wenn er nicht überlegt hätte, was dreht sich jetzt? Ist es die Erde? Und ist es wirklich so, dass sich die Sonne um die Erde dreht? Wie ist das? Die Erde, wir würden heute noch denken, die ist platt wie eine Scheibe, wenn das nicht bewiesen worden wäre, wenn nicht jemand an einer These gezweifelt hätte und dann ja das Gegenteil bewiesen hätte. Es ist besser, sich von Zweifeln beunruhigen zu lassen, als lange im Irrtum zu verweilen. Auch das, wenn ich einen falschen Weg gegangen bin, auf einmal anzufangen, war es doch richtig. Vielleicht hätte ich doch einen anderen Weg gehen sollen. Vielleicht war es nicht die richtige Entscheidung, die ich getroffen habe. Und aus diesem Anzweifeln eines eingeschlagenen Weges kann ich was korrigieren. kann ich auf eine andere Spur wieder gebracht werden. Also Zweifel, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Und es gibt noch ein chinesisches Sprichwort. Na? Das heißt, es zeigt, wie unschön es ist, wenn man gerade im Zweifeln steckt. Mit den Füßen in zwei Booten stehen, das ist Zweifel. Das sind hier Kajaks. Wir fahren sehr gerne Kanu. Und es ist manchmal eine sehr kippelige Angelegenheit, gerade ein- und aussteigen. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie stehen mit einem Fuß in einem Kanu und mit dem anderen im anderen. Und das halten Sie nicht lange durch. Entweder machen Sie einen Wahnsinnsspagat, je nachdem, wie gelenkig Sie sind, aber irgendwann landen Sie im Wasser. Oder Sie springen noch ganz schnell ins andere Boot. Dann klappt es eventuell. Also Zweifel ist unangenehm, aber immer wieder dran, auch bei glaubenden Leuten. Und die Bibel schweigt nicht dazu. Und das finde ich genial, dass die Bibel so ehrlich ist, dass die uns große Gottesmänner vor Augen malt, die gezweifelt haben. Die nicht gefragt haben oder gezweifelt haben, gibt's Gott überhaupt? Daran haben sie oft keinen Zweifel gehabt. Aber sie haben sich hinterfragt, handelt so ein liebender Gott? Wie kann Gott so etwas tun? Das Handeln Gottes wurde angefragt. Oder ist das gerecht? Auch da wieder das Handeln Gottes wird angefragt. Zweifeln an seiner Gerechtigkeit, an seiner Macht, an seiner Güte, an seiner Zuwendung den Menschen gegenüber, an seiner Barmherzigkeit. Und so haben wir immer wieder im Alten und im Neuen Testament Gottesmänner, die ins Zweifeln kamen. Ich habe uns heute einen Text ausgesucht von einem Mann, von dem Jesus einige Verse nach diesen Versen sagt: Ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes, Johannes der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Reich Gottes, der ist größer als er. Sagt er von Johannes dem Täufer, einem ganz besonderen Mann, der ganz speziell diese Lücke zwischen Alten und dem Neuen Testament füllt, der so eine Brücke baut. Johannes sitzt im Gefängnis, ist in einer ganz bösen Situation. Das Gefängnis Machreus, jenseits des Roten Meeres, so sagt es Josephus, der Geschichtsschreiber, das war keine schöne Festung. Also es war jetzt nicht so ein Luxusgefängnis, wo man drinnen saß und toll zu essen hatte vielleicht und sich ausruhen konnte, da gab's Ratten, da war es eklig, es war dunkel und vor allem man war eingesperrt und kam nicht raus. Und es war ungerecht, dass man ihn eingesperrt hatte, denn er hatte nur eine ganz klare Wahrheit ausgesprochen und zwar den vier Fürsten Herodes des Ehebruchs angeklagt, des Ehebruchs mit der Frau seines Bruders. Und das hat er offen ausgesprochen. Und diese Fürsten damals, die waren nicht anders wie unsere totalitären Herrscher, mit Ingern Belarus zum Beispiel. Der hat den Johannes festsetzen lassen ins Gefängnis und einfach um diese unangenehmen Tatsache nicht ins Auge sehen zu müssen. Und Johannes kommt ins Zweifeln. Er kann Besuch kriegen, aber nur halt zu festgesetzten Zeiten. Und wahrscheinlich auch nur einigen war es erlaubt, zu ihm zu kommen. Und hier beginnt jetzt unser Text. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich im ganzen jüdischen Land. Sogar in allen umliegenden Gebieten sprach man von Jesus. Durch seine Jünger erfuhr auch Johannes von all diesen Dingen. Er rief zwei von ihnen zu sich und gab ihnen den Auftrag, zum Herrn zu gehen und ihn zu fragen: Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Die beiden kamen zu Jesus und sagten: Johannes, der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen: Bist du der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Dabei wurden sie Zeugen, wie Jesus viele Kranke und Leidende und von bösen Geistern Geplagte heilte und vielen Blinden das Augenlicht schenkte. Er gab den Boten zur Antwort: Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Johannes ist irre geworden an seinem Glauben an Jesus Christus. Johannes, der Jesus im Jordan getauft hatte, der den Heiligen Geist wie eine Taube vom Himmel hat herabfahren sehen und laut gehört hat, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören, an dem ich wohlgefallen habe. Johannes, der auf diesen Christus hingewiesen hat, auf diesen Messias, auf den, der da kommen soll und gesagt hat, der wird nach mir kommen. Ich bin nicht mal fähig, oder ja, ihm die Sandalen zuzumachen oder die Schuhe zu binden. Dieser Jesus, der, als die Maria zu Besuch zur Mutter von Johannes kam, schon im Bauch seiner Mama einen Sprung getan hat, weil dieser Erlöser mit der schwangeren Maria dazugekommen war. Dieser Johannes, der als ein Prophet gilt, wie gesagt, diese Brücke bildet zwischen Altem und Neuen Testament. Im Isenheimer Altar, in diesem Bild, was Lukas Cranach gemalt hatte, mit der Kreuzesszene, da sehen wir den Johannes, den Täufer, mit dem übergroßen Zeigefinger auf Jesus deuten. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Der, ausgerechnet dieser Gläubige, dieser Mann, der so fest stand, der wirklich auf diesen Christus hinwies, der wird irre an seinem Glauben. Ich hocke jetzt hier im Gefängnis und ich habe nur das vertreten, was im Gesetz des Mose steht. Das ist doch richtig. Und dieser Jesus hat doch immer darauf hingewiesen, dass er gekommen ist, das Gesetz einzuhalten und nicht, um es letztendlich für nichtig zu erklären. Aber dieser Johannes sitzt im Gefängnis und hat keine Möglichkeit mehr, sich selbst Gewissheit zu holen. Und das ist was ganz Wichtiges. Er will Gewissheit. Er will aus diesem Zweifel raus. Und die einzige Möglichkeit, die er hat, ist seinen Schülern, seinen Jüngern zu sagen, geht direkt zu diesem Jesus. Guckt ihn euch an und fragt ihn, bist du wirklich der, der kommen soll? Oder soll ich auf einen anderen warten? Er ergreift Initiative. Er will raus aus diesem Zweifel. Und das ist was Wichtiges. Ich darf meinen Zweifel äußern. Er äußert seinen Zweifel seinen Schülern gegenüber. Ohne dass er denkt, ich falle jetzt vom Sockel, weil die denken, oh, unser großer Lehrer, unser großer Rabbiner, der zweifelt jetzt an dem, was er vorher so fest behauptet hat. Er macht sich schwach und offen vor seinen Schülern und er schickt sie zu Jesus hin. Das ist oft dieser Wendepunkt, wenn wir im Zweifeln sind. Aussprechen, mitteilen, sagen, was Sache ist, klagen. Ich darf auch Wut äußern. Mein Gott verträgt es total. Er weiß ja eh, was ich denke. Kann ich es doch auch laut aussprechen. Ich darf jammern und ich darf zu ihm gehen. Und dann verändert sich nicht unbedingt eine Situation, aber meine Perspektive und mein Blickwinkel werden verändert. Wir hatten vor längerer Zeit, jetzt hatte Hans-Peter Bruck mal über den Psalm 73 gepredigt. Das ist auch, den empfehle ich Ihnen mal. Das ist ein Psalm, wo jemand irre wird an der Lebensführung Gottes, an seinem Glauben. Warum geht's den anderen alle so gut und ich, die ich mich an dich, Gott, halte, mir geht's so schlecht? Die haben nie Probleme. Also da wird immer sehr verallgemeinert und sehr verstärkt. Nie. Und immer geht's denen gut. Und alles gelingt denen. Nur mir, armem Wurm, gelingt nichts. Und mir geht's schlecht. Und dann kommt so ein kleines Wort. Bis ich ging zu deinem Tempel. Bis ich zu dir ging. Bis ich den ganzen Kladderadatsch, den ganzen Zweifel vor dir ausgeschüttet habe. Und dann hat sich was verändert. Dann sah ich dahinter, dann sah ich, dass denen gar nicht so gut geht, dass ich da was generalisiert habe. Da habe ich auf ihr Ende gesehen, wo sie wirklich nimmer zurechtgekommen sind. So ging es auch manchen Propheten, der Elia. Elia, der große Gottesmann, der einen ganz wunderbaren großen Kampf ausgefochten hat für den Glauben an Gott, dass Gott größer ist als Baal, der damals im Lande angebetet wurde. und der das Wunder erlebt hat, dass Feuer vom Himmel fiel und das Tier auf dem Altar dadurch geopfert werden konnte. Elia bekam auf einmal Angst. Angst um sein Leben, nackte Existenzangst. Weil die Königin und der König ihm nach dem Leben trachteten, Isebel und Ahab. Er floh in die Wüste ohne Wasser, ohne Brot. Es kam eigentlich einem Selbstmord gleich. Und er war total erschüttert. Sein Gottesbild war durcheinander geraten. Er konnte nimmer. Und jetzt zeigt sich ihm Gott so ganz anders. Nicht der rächende Gott, nicht der Gott, der Feuer vom Himmel fallen lässt, sondern der Gott, der ihn erstmal schlafen lässt. Und der ihn dann aufweckt und sagt, Elia, iss, trink und schlaf weiter. Und so macht er das. So liebevoll geht er mit ihm um. Und später, als er zum Berg Horeb läuft, da erscheint ihm Gott nochmal so ganz anders liebevoll. Er will so einen Beweis Gottes und sehen, wer ist denn Gott jetzt wirklich? Und er darf Gott sehen, in Anführungszeichen. Zuerst kommt ein Erdbeben, kommt Naturgewalten und dann ein ganz sanftes, stilles Säuseln, so sagt es die Bibel. Und darin war Gott. Gott ist oft anders. Wir zweifeln oft und verzweifeln an unserem Gottesbild. Und das darf Gott manchmal auch gerade rücken. Und dann ist es gut, wenn ich so ein festgefahrenes, festgezurrtes Gottesbild habe, wenn da mal der Zweifel anklopft und sagt, hey, stimmt das wirklich? Kann es sein, dass Gott auch anders handelt? Könnte es nicht sein, dass Gott gerade durch sein Andershandeln sich beweist? Also wir haben immer wieder diese Gottesmänner. Immer wieder die, die ins Zweifeln geraten sind und durch ihren Zweifel hindurch auf Gott aufmerksam wurden. Oft vermischte sich das Zweifeln mit Klagen. Wir haben Klagepsalmen in der Bibel, ganz viele. Aber lest weiter, die fangen mit einer Klage an und oft hören sie mit einem Lob auf. Und es ist nicht im Handumdrehen passiert. Wir lesen die innerhalb von Minuten durch und denken, ja, zack, geklagt und absolut sofort ist das Lob da. Das können Jahre, das können Monate, Stunden sein, lange, lange Zeit. Aber da verändert sich was in meiner Perspektive, in meiner Wahrnehmung. Mir ist es dieses Jahr passiert, da habe ich auch zuerst mal geklagt. Da habe ich eine Krebsdiagnose erhalten und diese Diagnose hat mich schon zuerst umgehauen. Und da habe ich erst mal Gott angeklagt. Wie kannst du das tun, Herr? Ich habe nie ein Kind gekriegt und jetzt habe ich Gebärmutterkrebs. Jetzt darf ich einen Krebs ausbrüten. Und da war ich erst mal sauer. Und das darf man. Ich darf sauer sein. Ich darf das Gott so sagen. Und ich weiß nicht, das hat gar nicht so lange gedauert, dann habe ich einen Frieden gekriegt und wusste, ja, Gott, Jesus Christus, die stehen mir jetzt bei, der ist da, der gibt mir jetzt Kraft durchzustehen, das Ganze. Er ist da, ich bin nicht alleine und ich habe Frieden darüber gekriegt. Ich kann es euch nicht erklären, wie das passiert, aber es passiert. Ich habe ein ganz altes Lied rausgekramt von einem Herbert Sack. Der hat von 1902 bis 42, 43 gelebt, wurde also wirklich nur 40 Jahre alt. Und dieser Mann, der schrieb im Kessel von Stalingrad ein Lied und er ist dort in Stalingrad auch umgekommen. Und dieses Lied, was er schrieb, das war kein Lied, das war ein Gedicht, wurde später vertont. Und es kam mit seinen Hinterlassenschaften zurück zu seiner Familie. Und ich lese es euch mal vor. Erscheinen meines Gottes Wege, mir seltsam, rätselhaft und schwer. Und gehen die Wünsche, die ich hege, still unter in der Sorge mehr. Will traurig schwer der Tag verrinnen, der mir nur Schmerz und Qual gebracht. Dann will ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn mir zu hoch des Herrn Gedanken, zu tief der Brunnen seiner Huld, wenn alle Stützen haltlos wanken, die Kraft mir fehlt und die Geduld. Wenn gar mein Blick kein Ziel mehr findet, bei banger, tränenreicher Wacht, ein Glaubensfünklein dennoch kündet, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn über ungelösten Fragen mein Herz verzweiflungsvoll, da haben wir den Zweifel drin, erbebt, an Gottes Liebe will verzagen, weil sich der Unverstand erhebt, dann darf ich all mein müdes Sehnen in Gottes Hände legen sacht und dieses Sprechen unter Tränen, dass Gott nie einen Fehler macht. Drum still mein Herz und lass vergehen, was irdisch und vergänglich heißt. Im Lichte droben wirst du sehen, das Gut die Wege, die er weist. Und müsstest du dein Liebstes missen, ja, ging's durch kalte, finstere Nacht, halt fest an diesem seligen Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht. Und das im Kessel von Stalingrad. Der hat geklagt, der hat Schlimmes gesehen und brutal das erlebt. Aber er hat von Gott die Zuversicht gekriegt, ich mache keinen Fehler, ich stehe dir zur Seite, ich bin für dich da. Und jetzt kommen diese Jünger zu Jesus und sie suchen ihn. Sie müssen gar nicht groß suchen, weil da ist so viel passiert. Da war eine riesen Menschenmenge um Jesus rum. Und kurz bevor die Jünger bei Jesus sind, hat er sogar einen jungen Mann vom Tode erweckt. Und als diese Jünger zu Jesus kamen, nimmt Jesus sich die Zeit. Er hört sich ihre Frage an, die Frage, bist du derjenige, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und da verweist Jesus auf eine Schrift, auf einen ganz bekannten Text aus Jesaja Kapitel 35, in Vers 5 bis 7. Er sagt nämlich zu denen, Blinde sehen, das habt ihr gesehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Das haben sie erkannt, das haben sie gesehen, das konnten sie bezeugen. Und dieser Vers hat darauf hingewiesen, Gott, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Er ist derjenige, auf den wir warten. All das ist vor unseren Augen passiert. Deshalb ein ganz gutes und probates Mittel, mit Zweifeln umzugehen. Guckt euch die Bibel entsprechend an, Gottes Wort. Da kriegen wir oft eine Antwort. Da werden wir von unseren Gefühlen mal weg auf Gottes Gedanken hingeleitet. Da spricht er zu uns. Zweifel. Es gibt den intellektuellen Zweifel, der uns suchen lässt, der uns Entdeckungen machen lässt. Intellektuellen Zweifel, den wir oft auch haben am Anfang unseres Glaubenslebens. Gibt es Gott wirklich? Ist er da? Ist Jesus Christus Gottes Sohn? Und ich darf diesen Zweifel äußern, sagen, aussprechen, auf die Suche gehen. Es gibt einen Zweifel aus Angst vor Entscheidungen. Ich stehe vor einer Weggabelung. Soll ich oder soll ich nicht? Ja oder nein? Stehen bleiben ist das Falscheste, was ich tun kann. Wenn ich stehen bleibe, dann ist es eigentlich ein Rückschritt. Wenn ich stehen bleibe, ist es manchmal sogar so, dass ich am Fragen bleibe, um nicht zu gehorchen. Manchmal weiß ich sogar, wenn ich stehen bleibe, der Weg A ist schon der richtige, aber der gefällt mir nicht so gut. Der passt mir nicht so gut. Der ist mir zu unbequem. Dann bleibe ich doch lieber stehen. Aber das wäre das Falscheste, was wir tun können. Aus Angst vor Entscheidungen keine Entscheidung zu treffen und am Zweifeln zu bleiben. Und was ist denn so schlimm, wenn man mal eine falsche Entscheidung getroffen hat? Die meisten Entscheidungen können wieder rückgängig gemacht werden oder ich kann auch mal mit einer falschen Entscheidung leben. Da gibt es dieses schöne Beispiel, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Dazu ist mein Herr Jesus Christus da. Ich darf ihm auch meine falsche Entscheidung hinlegen, bringen. Er vergibt sie mir und er hilft mir, aus meinem Mist Dünger zu machen. Ganz, ganz wunderbar. Es gibt diesen Zweifel durch falsche Glaubensvorstellungen, diesen Glaubenszweifel. Ich habe ein Gottesbild mir gemacht oder vor Augen malen lassen, Gott der Richter. So, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Ich darf keinen Fehler machen. Ich darf nie irgendwas falsch machen. So handelt Gott nicht. Und gerade dann darf ich erkennen und erleben, Gott ist ganz anders. Elia erkannte den richtenden Gott des Karmel bestimmt nicht wieder in dem liebevollen Gott, der ihm Wasser gab, Brot gab und der in diesem sanften Säuseln war. Es gibt Zweifel durch Minderwertigkeitsgefühle, wo wir in Selbstzweifel kommen. Wer bin ich denn überhaupt? Mose hatte so Minderwertigkeitsgefühle. Wie soll ich so ein großes Volk führen? Ich kann es doch gar nicht. Ich kann nicht reden, wo Gott ihm dann zusagt, du Mose, ich habe die Stimme den Menschen geschaffen. Ich habe auch deine Stimme geschaffen. pack's doch, ich bin mit dir. Und jeder Widerrede, jedem Zweifel des Mose hatte Gott eine Verheißung entgegenzustellen. Und Mose wurde zu einem großen Führer des Volkes, zu einem großen Beispiel und großen Gottesmann. Selbstzweifel. Die kennt auch ein großer Gottesmann aus dem letzten Jahrhundert, Dietrich Bonhoeffer. Im Gefängnis, aufgrund dessen, dass er zum Widerstand gehörte, sich auch zu Gott bekannt hatte, der fragt sich mal, wer bin ich? Selbstzweifel, wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gelassen, heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks, gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der das Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig, bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Danken, zum Schaffen, matt und bereit, von allen Abschied zu nehmen. Das hätte auch so ein Johannes der Täufer sagen können im Gefängnis. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich heute dieser und morgen jener, ein anderer? Bin ich beides gleichzeitig? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlicher und wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht, vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer bin ich? Dein bin ich, oh Gott. Da ringt er sich durch. Dein bin ich. Dein Kind. Dein geliebtes Kind. In deiner Hand. Zweifel durch Minderwertigkeitsgefühle. Zweifel im Blick auf persönliche Lebensführung. Johannes zweifelte. Wie kann es sein, dass ich im Gefängnis gelandet bin? Ich habe nichts Schlechtes getan. Ich habe von dir weitergesagt. Und du lässt mich hängen. Du hast mich nicht besucht. Du bist nicht bei mir gewesen. Zweifel. Und Zweifel am Weg eines gläubigen Menschen mit Gott. Wenn wir den Asaf uns noch vorstellen. Wichtig. Zulassen des Zweifels. Nicht wegstecken. Äußern Sie Ihren Zweifel. Sich nicht zurückziehen, nicht in die Isolation gehen. Johannes der Täufer schickt seine Jünger zu Jesus. Sie gehen hin. Und sie fragen die Frage, die er selbst gern gestellt hätte. Gehen wir in die Gemeinschaft. Thomas der Zweifler, den war als, von dem wir wissen, ich glaube erst, dass Jesus wirklich auferstanden ist, wenn ich meine Hände in seine Seite lege oder in seine Wunden. Der war, als Jesus sich den Jüngern gezeigt hätte, nicht anwesend. Er war nicht da gewesen. Er war in der Isolation. Er hatte gezweifelt. Als er kommt und da ist bei den anderen, zeigt sich ihm Jesus erneut und sagt, leg deine Hände in meine Seite, leg sie rein und glaube. Jesus ist offen für unsere Fragen. Will ich mein Zweifeln loskriegen oder fühle ich mich wohl damit? Ist es so, dass ich mir sage, naja, ich bleibe lieber stehen, ich gehe nicht vorwärts, bleibe am Fragen und du musst dich nicht entscheiden. Bin ich bereit, mein früheres Denken verändern zu lassen, mein Gottesbild verändern zu lassen? Bei mir hat sich mein Gottesbild öfter verändert schon. Es hat immer wieder mal eine neue Nuance, eine neue Perspektive. Wie gut. Und dennoch ist Gott Gott. Offene Zweifel benennen und aussprechen. Ich habe es schon gesagt, wie bei Thomas. Die Bibel zu Rate ziehen. Mark Twain sagte mal, die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. Kann es nicht so sein, dass manche Bibelstelle mich aufrührt, mir sagt, bring deinen Hintern hoch und handle, und ich gar nicht möchte. Wenn wir die Bibelstellen, die wir verstehen, umsetzen, kann sich was verändern. Und am Schluss unseres Textes stand, glücklich zu nennen ist der, der nicht an mir Anstoß nimmt. Jesus schickt diese Jünger zurück zu Johannes dem Täufer. Er lässt ihn nicht in Zweifel sitzen. Jesus ist es wichtig, dass Johannes wieder klar sieht. Glücklich zu nennen ist der nicht in zwei Booten steht. Glücklich zu nennen ist der eine Sicherheit hat. Mach dich auf den Weg, auch diese Sicherheit wieder zu kriegen. Lass es dir schenken. Geh direkt zu dem, an dem du zweifelst. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und die ihr beladen seid. Ich will euch erquicken, man könnte auch sagen, kommt und sprecht auch euren Zweifel aus. Ich gebe euch wieder Frieden. Frieden für eure Seele. Sicherheit. Und wir werden nicht enttäuscht. Wir werden erstaunt sein, dass es oft anders kommt, als wir es uns vorgestellt haben. Und die Situation des Johannes hat sich nicht verändert. Er blieb im Gefängnis. Er wurde sogar hingerichtet, geköpft. Aber er war nicht mehr im Zweifel geblieben und er konnte das aus Gottes Hand nehmen. Deshalb, zweifeln ist nicht das Problem. Im Zweifel beharren ist die Schwierigkeit. Und sich an diese Adresse zu wenden, an dem ich zweifle, klagen, ihm mein Leid aussprechen und nicht in die Isolation gehen. Andere, die momentan nicht in diesem Leid drin sind, können wir den Blick auch wieder öffnen. Seelsorge ist da gefragt. Einfach nur mitteilen, aussprechen. Und unser Herr ist so groß, er ist über alle Zweifel erhaben und zeigt sich uns.